The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist der 18. September. Ich freue mich, wenn ich Sie in der kommenden Woche bei unserer MyWay sehe. Bei der MyWay trifft sich das Who is Who der Familienunternehmer im Berliner Westhafen. 1500 Tickets sind verkauft, die Wirtschaftsministerin ist vor Ort im Gespräch mit Dagmar Rosenfeld. Beraterlegende Roland Berger kommt auch, er trifft auf meine Kollegin Aleph Duhan. Chelsea Speaker spricht mit zwei prominenten Amerikanern, einem Demokraten und einem Republikaner, zeitgleich auf derselben Bühne. Das kann was werden. Und ich freue mich auf die Henkel-Aufsichtsratschefin Bajel Tra. Naja, und den CEO von Rothschild aus Paris lassen wir auch noch einfliegen. Es gibt nur noch sehr wenige Tickets. Alle Infos in den Shownotes dieses Podcasts. Ich freue mich auf euch.
Unser Wirtschaftsmodell steht unter Druck durch einen neuen Protektionismus, der sich gegen Freihandel und offene Märkte richtet. Durch hohe Energiepreise.
Im Deutschen Bundestag stand gestern Generaldebatte drauf. Aber eigentlich war es eher ein Selbstgespräch. Denn der Kanzler wollte sich staatsmännisch geben und erhielt eine Rede, wie er sie schon öfters gehalten hat. Zielgruppe wahrscheinlich seine Frau Charlotte und der Regierungssprecher.
Und durch eine Welle technologischer Innovationen, die wir nicht nur bewältigen, sondern die wir anführen müssen, damit wir unseren Wohlstand auf Dauer bewahren können.
Friedrich Merz hat also eine Rede gehalten, die vor allem deswegen besonders war, weil sie ignorierte. Ignoriert wurde die Kritik an seiner Regierung, die Alice Weidel, Fraktionschefin der AfD, vortrug. Die wiederum witterte morgen Luft, nachdem sie ja in den Umfragen zum ersten Mal die Union überholt hat.
Rückkehr zur Kernkraft, vor der Wahl versprochen, danach abgesagt. Abschaffung des Heizungsgesetzes, vor der Wahl versprochen, danach abgesagt. Abschaffung des Verbrennerverbotes, vor der Wahl versprochen, danach abgesagt.
Sie adressierte Merz und stellte ihn dar als einen, der schweigt, der sich wegduckt vor den Realitäten und im Grunde eben auch die Werte der CDU verrät.
551 Fragen, keine Antworten, stattdessen noch mehr Geld für linke Lobby-NGOs. Schuldenbremse, vor der Wahl versprochen, per Finanzstaatsstreich gleich nach der Wahl ausgehebelt mit den linken Mehrheiten eines alten Bundestages, stattdessen Rekordverschuldung.
Und natürlich ließ sie sich die Chance nicht entgehen, den Mord an dem amerikanischen Rechtspopulisten Charlie Kirk anzusprechen.
Kein Wort von Ihnen zum heimtückischen politischen Mord an Charlie Kirk, dessen Tod nicht nur die USA erschüttert hat. Er war ein Konservativer, ein gläubiger Christ, ein mutiger Verteidiger der Werte, für die auch Ihre Partei vor langer Zeit einmal stand.
Merz hätte sich hierauf in seiner Rede beziehen können, ich denke auch müssen, und mal einen Bezug herstellen sollen von eskalierender politischer Sprache und politischer Gewalt. Tat er aber nicht. Er hätte auch ein Wort sagen können zur Unsitte, jedes Attentat, jeden Messerangriff politisch zu instrumentalisieren. Hat er aber nicht. Stattdessen trat er als Double von Helmut Kohl auf.
Deutschland weiß um seine Verantwortung für Freiheit und Frieden in Europa.
Auch von anderer Seite gab es ordentlich Kritik am Kanzler. Heidi Reichenegg, Shootingstar und Internetphänomen der Linken. Sie stellte Merz als zynischen Kanzler dar, wegen seiner Kritik am Sozialstaat bzw. der Feststellung, dass dieser so nicht mehr tragbar sei.
Was Sie da als Gerechtigkeit verkaufen wollen, ist nichts anderes als Armhass. Wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Wer ist denn dieses ominöse Wir? Der Familienvater, der den dritten Job annehmen muss, damit die Familie weiter ein Dach über dem Kopf hat. Die Rentnerin, die mit 70 noch an der Kasse steht, weil es sonst nicht reicht fürs Essen. Das Kind, das hungrig in der Schule sitzt, weil am Ende des Monats einfach nichts mehr im Kühlschrank war. Das ist doch die Lebensrealität in diesem Land. Wer hat denn da über seine Verhältnisse gelebt?
Also Merz hätte auch diese Anschuldigung parieren können. Er hätte doch erklären können, warum ein zwingender Reformbedarf kein Armenhass ist. Tat er aber nicht. Stattdessen gab er den zuversichtlichen Beschwörer einer neuen Politik.
Und der Herbst der Reformen wird auch nicht die letzte Jahreszeit sein, in der wir das Land zum Besseren verändern. Es wird sich ein Winter, ein Frühling, ein Sommer, ein nächster Herbst anschließen mit Reformen. Und ich werde jedenfalls genau dafür werben.
Fazit, diese Debatte war eine verpasste Chance, weil es ja gar keine Debatte war. Das Nebeneinanderherreden, das Erwidern von Vorhaltungen durch Ignoranz, das demonstrative Aktenlesen und Sprachnachrichten auf der Regierungsbank verfassen, während der Andersdenkende spricht, das ist mittlerweile üblich, aber undemokratisch ist es dennoch. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Imelda Labbé war die Vertriebschefin von Volkswagen im Vorstand, dort zuständig für die Verkäufe weltweit. Jetzt ist sie Präsidentin des Verbandes der internationalen Kraftfahrzeughersteller. Sie weiß, warum die Elektromobilität in Deutschland noch nicht funktioniert und warum die chinesischen Hersteller BYD in den Schlagzeilen groß und auf der Straße klein sind.
Der Deutsche braucht das Vertrauen des Handels.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt erzählt alles zum Zinsentscheid der amerikanischen Fed gestern Abend in den USA. Und wir gedenken einer Rocklegende und verabschieden ein Stück Seife und damit auch ein Stück deutsch-deutsche Geschichte. Alle sagen immer, die Zukunft gehört der Elektromobilität. Fest steht, die Gegenwart gehört ihr nicht. Nur 2% aller Autos auf deutschen Straßen sind Stromautos. Selbst von den Neuwagen sind über 80% irgendwas, meist Diesel und Benziner, und keine Elektroautos. Also, was bitteschön läuft da falsch? Und was genau braucht Deutschland, damit die Elektromobilität jetzt wirklich mal Fuß fassen kann? Das alles weiß Imelda Labbé. Sie ist die Präsidentin des Verbandes der internationalen Kraftfahrzeughersteller und bis vor kurzem Vorstandsmitglied bei VW in Wolfsburg. Hören wir doch mal zu, was diese Expertin uns und den Politikern zu sagen hat. Einen schönen guten Morgen, Imelda Labbé.
Ja, hallo Herr Steingart.
Was läuft schief eigentlich, Frau Labbé, mit der Elektromobilität? Weniger als 2% unserer Autos auf den Straßen sind Elektromobile und von den Neuzulassungen sind es auch keine 20% derzeit. Das ist gemessen an dem Zirkus, der in den Medien und in der Politik um das Elektroauto gemacht wird, sind das kleine Zahlen, oder?
Ja, die Begeisterung muss noch verstärkt werden. Da muss mehr Begeisterung für Elektrofahrzeuge entstehen. Die Begeisterung entsteht natürlich über die Fahrzeuge, die kommen von uns, aber auch durch die Dinge, die der Kunde braucht, um sich darauf einzulassen. Aber Fakt ist, der Kunde, der es erlebt hat und gefahren ist und auch mit dem Laden gute Erfahrungen gemacht hat, der kauft sich wieder ein Elektroauto und ist begeistert.
Aber wie viele Menschen haben denn überhaupt bislang eine Erfahrung gemacht mit dem Elektroauto? Kann man davon ausgehen, dass jeder Deutsche schon mal drin saß? Nein.
Nein. Also wir haben fast 70%, hat die DAT jetzt gerade erhoben, die tatsächlich noch keine Erfahrung gemacht haben. Und genau die gilt es jetzt zu motivieren. Und dafür ist notwendig, dass die öffentliche Debatte aufhört, dass eine positive Stimmung entsteht. Und das auch für die, die sagen, naja, Elektro vielleicht nicht, aber schon mal ein Plug-in, dass auch für die eine gute Option geschaffen wird, weil das sind alles Einsteiger in die Elektromobilität und die brauchen wir.
BYD ist ja hier gestartet in Deutschland, nicht ganz neu, aber noch nicht sehr erfolgreich, habe ich gelernt. In den Medien hat man das Gefühl, die Chinesen übernehmen den deutschen Markt. Der Anteil von chinesischen Herstellern, sagen Sie mal, wie hoch ist der denn wirklich?
Ja, so runde 2%.
Von 2% aller Neuzulassungen?
Aller Neuzulassungen in Deutschland, also im Prinzip noch sehr gering.
Ja, nicht messbar, oder? Ist doch fast ein Non-Alcoholic Drink mit 2% Alkoholgehalt, fast eine Kinderbrause. Warum so gering eigentlich?
Die Chinesen müssen sich erstmal mit den deutschen Marktgegebenheiten vertraut machen. Und da sagen sie selber, dass sie da viel gelernt haben. Das nehmen wir auch bei uns im Verband wahr. Was haben Sie gelernt? Der deutsche Markt ist ein Leasingmarkt, nicht nur in der Flotte, sondern auch im Privatkundenbereich zunehmend. Wenn ich Leasingfahrzeuge verkaufen will, dann brauche ich ein gutes Gebrauchtwagenkonzept. Dann brauche ich auch eine Leasingfirma,
Tochterfirma,
die das betreibt, kompetent, eine gute Bank an meiner Seite, dann brauche ich ein starkes Händlernetz, weil die deutschen Kunden ihrem Händler vertrauen.
Die kaufen nicht im Internet einfach.
Die kaufen nicht online, die kaufen auch nicht ohne eine Sicherheit, dass da jemand da ist, der im Aftersales dann zur Verfügung steht, der bei eventuellen Garantiethemen zur Verfügung stellt. Der Deutsche braucht das Vertrauen des Handels.
Eines echten Menschen, der für das Auto am Ende auch ansprechbar bleibt.
Eines Menschen und auch des Unternehmens, des Händlers, der dahinter steht mit seiner ganzen Kraft, der Sicherheit gibt.
Ist ja für Ihren alten Arbeitgeber Volkswagen, wo Sie für die Marke VW zuständig waren und deren Vertrieb weltweit, ist das ja eine beruhigende Botschaft, dass die chinesische Invasion bislang ausgefallen ist.
Ja, es ist so, dass wir auf der IAA einfach gesehen haben, dass auch das Thema Tradition, traditionelle Markenwerte, Marken, die gelernt sind, haben wir auf der IAA auch gesehen. Viele Fahrzeuge, auf denen ich vor 30, 40 Jahren Führerschein gemacht habe, die jetzt neu entwickelt werden im elektrischen Bereich oder bei Volkswagen auch markenbildende Designelemente, die man im elektrischen jetzt wieder findet, das begeistert die Kunden und gibt den Kunden Sicherheit. Das ist so der eine Aspekt. Auf der anderen Seite ist es natürlich schon so, dass viele der neuen Player, insbesondere die Chinesen, viel Technologie in den Markt bringen.
Die aber auch wieder Komplexität in das Auto hineinbringt.
Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch tolle Funktionalität, Fahrerassistenzsysteme, Sprachsteuerung. Also da geht sehr viel. Und am Ende ist meine persönliche Einschätzung, dass die sich gegenseitig befruchten, dass damit der Markt vielfältiger wird,
also wer
mehr Optionen hat.
Wer befruchtet wen?
Beide.
Der Chinese, den deutschen Hersteller oder wie?
Aus meiner Sicht beide in alle Richtungen. Die Chinesen haben gelernt, welche Werte für den deutschen Kunden wichtig sind und versuchen jetzt nachzusteuern mit aller Kraft. Sie bringen aber auch Technologie, die dann wiederum die europäischen Hersteller befruchten. Also insofern ist da eine gute Dynamik im Moment.
Das heißt, Sie denken, Volkswagen wird auch bald ein Karaoke-System für das Auto bauen, wo wir dann singen zusammen?
Wenn der deutsche Kunde das will. Aber was er auf jeden Fall will, sind super gute Technologien im Sicherheitsbereich, Fahrerassistenzbereich. Und auch in der Sprachsteuerung. Ob er dann singen muss, würde ich mal dahingestellt lassen.
Warum nicht? Wir würden es beide probieren, wenn wir jetzt unterwegs wären. Nach Frankfurt würden wir auch mal singen vielleicht. Aber mich würde noch interessieren, ob das Thema Technologieoffenheit, sagen ja die Politiker gerne, muss alles technologieoffen sein, ist für Sie denn sozusagen diese Messe schon gesungen? Ist die Elektromobilität, ist das die Sache für die Zukunft? Oder kommt da noch was anderes, Wasserstoff, dies und das, was wir noch gar nicht so genau kennen?
Also nach jetziger Einschätzung, und in der Tat kann morgen wieder was Neues kommen, ist es wichtig, dass wir uns erstmal darauf fokussieren, CO2 zu reduzieren. Um CO2 zu reduzieren, ist die Elektromobilität sicherlich die dominante Technologie. Das heißt aber nicht, dass es die einzige ist, die hier einzahlt. Und aus unserer Sicht ist es ganz wichtig, dass wir möglichst viele Kunden mitnehmen, also breit Kunden mitnehmen. Und insofern ist es elementar, dass man Kunden, die einsteigen wollen, auch mal den Einstieg in den Plug-in attraktiv macht.
Das ist für Sie auch ein Elektroauto, der Plug-in. Manche sagen ja, das ist Fake, weil der fährt nur so ein bisschen aus der Straße raus elektrisch und dann geht er sofort in die Verbrennung.
Nein, definitiv nicht, weil die neuen Plug-ins haben eine Reichweite von über 100 Kilometer. Also da kann ich mit meinen täglichen Fahranforderungen voll elektrisch fahren. Mhm. Insofern sehr attraktiv und die Bundesregierung fördert ja die Plug-ins in der Dienstwagenbesteuerung. Insofern ein klares Statement dazu. Wir sind der Meinung, man muss allen Technologien, die beitragen, CO2 zu reduzieren, hier eine Chance geben, eine Mitanrechnung vorzunehmen. Und unterm Strich müssen wir die Kunden begeistern. Das ist das Wichtigste.
In der Regierungszeit von Frau Merkel, Sie werden sich noch erinnern, war von 15 Millionen Autos die Rede, im Jahr 2030 15 Millionen Automobilen, die elektrisch auf unseren Straßen fahren sollten. Wo stehen wir derzeit?
Ja, knapp über 1 Million.
Hopsala.
Das ist definitiv langsamer gelaufen, als man sich das erhofft hatte.
Unrealistisch dann für mich, oder? Von der 1 Million auf die 15 zu kommen in jetzt nur noch praktisch 5 Jahren?
Ja, wir müssen einfach sehen, dass die Rahmenbedingungen nicht mitgezogen sind. Die gute Nachricht ist, wir stehen heute in einer Situation, wo also gerade die internationalen Hersteller jetzt im Einstiegssegment ausgesprochen attraktive Fahrzeuge haben. Wir haben auf der IAA auch von deutschen Herstellern ganz tolle Produktpräsentationen gesehen. Das war zu dem Zeitpunkt in der Form noch nicht der Fall. Das heißt also, auf der Produktseite hat die Industrie geliefert. Die Zulassungszahlen von Elektrofahrzeugen sind dieses Jahr deutlich gestiegen. Mhm. Also wir haben dieses Jahr eine massive Steigerung.
Gegenüber Vorjahr?
Gegenüber Vorjahr. Fakt ist aber auch, dass wir mit den 18% Zulassungsanteil, den wir im Moment haben, diese CO2-Strafen nicht erfüllen.
Also, wir ziehen jetzt einen Strich drunter. Was genau wäre zu tun in einem Satz, Frau Labbé? Was ist Ihre Erwartung zum Beispiel an die Bundesregierung?
Unsere Erwartung ist der Masterplan für den Hochlauf der Elektromobilität. Wir erwarten von der Bundesregierung, vielleicht ganz konkret vom Kanzler, dass er den einen oder diejenige benennt, die jetzt alle Stränge zusammenführt, übergreifend über alle Protagonisten, die Rahmenbedingungen zu schaffen haben, die Stromwirtschaft, die Automobilwirtschaft, die Gemeinden, die Ministerien.
Weil einer allein kann das ja offenbar nicht wuppen, die Hersteller nicht, die Tankstellen nicht. Sie meinen jetzt wirklich eine Art Masterplan und einen Mastermind, der den dann auch durchsetzt, richtig?
Genau, Mastermind mit Kompetenz und Macht versehen, die Dinge zusammenzuführen. Denn wir können nicht Ziele für die Elektromobilität definieren, wenn wir nicht Ziele haben für die Rahmenbedingungen. Diese beiden Aspekte müssen zusammengeführt werden. Und aus dem, was wir aktuell beobachten, wäre es dringend erforderlich, hier ein Dach zu legen.
Wer ist der Mastermind dahinter? Haben Sie da eine Idee?
Muss der Kanzler entscheiden. Der Verkehrsminister ist natürlich naheliegend mit dem Thema befasst. Wäre sicher eine der Optionen.
Vielen Dank, Frau Labbé. In der neuen Folge vom achten Tag mit Alef Doğan, da geht es um das Leben als Schauspieler, um Ruhm, um Öffentlichkeit, um Darstellung, aber auch die Bedeutung von Privatsphäre. Ihr Gast, Frederik Lau.
Ich bin Frederik Lau, bin Berliner, bin 36 Jahre alt, bin Schauspieler, bin hier aufgewachsen, wohne immer noch hier. Bin dreifacher Familienvater, bin verheiratet mit meiner wunderschönen Frau Annika Lau und bin jetzt zu Gast bei dir und freue mich sehr auf unser Gespräch.
Ein Gespräch über die Höhen und Tiefen des Filmstarseins, über emotionale Belastungen, den Rückzug ins Private und die befreiende Kraft der Selbstironie.
Ich konnte immer über mich lachen. Ich fand mich immer schon seltsam so und aber auch völlig in Ordnung. So. Ich finde es immer total wichtig, dass man über sich selber lachen kann. Ich glaube, jeder Mensch, der nicht über sich selber lachen kann, finde ich erstmal suspekt. Ja. Ich glaube, Leute, die nicht über sich selber schmunzeln haben, haben einen ganz großen Struggle oder einen ganz großen Komplex, den sie auf jeden Fall noch bearbeiten müssen.
Sind nicht im Reinen mit sich.
Ja, oder? Auf jeden Fall nicht.
Und wenn du so nach Deutschland guckst, hast du das Gefühl, Selbstironie ist ja ein besonders verbreitetes Talent?
Nö, ja, ich glaube, wahrscheinlich Talent kann man es nennen, ja. Ich glaube auf jeden Fall, dass viele Probleme damit haben, ja. Aber ich glaube auch, dass es, also so wie ich aufgewachsen bin, ist es so, dass wir uns immer nun gedisst haben. Mhm. Dass man sagt, das ist so, also man hat erst jemanden lieb, wenn man jemand anderen disst,
ja.
Sozusagen. Das ist so ein Berliner Humor. Wir probieren die ganze Zeit, jemanden immer zu teasen.
Ja.
Ah, so auf Charmante, auf so eine harsche Freundlichkeit sozusagen. Und ich mache das immer. Und manchmal vergesse ich das, dass wenn mich Leute nicht so lange kennen, dass ich dann immer zu forsch bin, dass sie das, glaube ich, noch nicht so ganz begreifen. Aber ich liebe das, auch andere Leute zu teasen. Und dann bemerkt man manchmal, dass sie das vielleicht gar nicht so lustig finden. Aber ich finde, daran erkennt man schon so einen größeren Größe eines Menschen irgendwie an. Aber manche Leute müssen es vielleicht auch noch lernen. Und ich glaube, ja, ich finde gerade für einen Künstler ist es wichtig. Ich glaube aber egal wo, also als Mensch an sich, also nicht nur als Künstler, ich glaube jeder auch, egal als Politiker oder als, also wer soll denn irgendwas noch ernst nehmen?
Aber das genau das frage ich mich manchmal, ob wir das so ein bisschen verlernt haben. So eine Leichtigkeit mit sich selbst. Es sind alle so wahnsinnig ernst geworden.
Aber findest du nicht, meinst du, wir werden irgendwann mal lockerer? Glaub.
Gute Frage.
Die neue Folge des achten Tages können Sie über den Link in den Shownotes jetzt schon hören. Allerdings nur für zahlende Pioneers. Neues. Also kommen Sie doch einfach an Bord, werden Sie Pionier. Es lohnt sich, es macht Spaß. Und dümmer wird man auch nicht.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank das Top-Top-Thema. Heute Nacht schon, aber auch heute Morgen bei Börsenbeginn in Deutschland. Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt in New York kennt alle Details. Also ab nach New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, die Notenbank hat die Zinsen jetzt nach 9 Monaten Pause wie erwartet um 0,25 Prozentpunkt gesenkt, und zwar auf eine Spanne von 4,0 bis 4,25%. Die Notenbank steht aber nach wie vor ja vor dem Dilemma, auf der einen Seite eine schwächelnde Konjunktur mit einem abgekühlten Arbeitsmarkt, der ja weitere Zinssenkungen rechtfertigen würde, aber auf der anderen Seite auch wieder eine anziehende Inflation, die sich vor allem mit höheren Zinsen ja bekämpfen lässt. Fed-Chef Jerome Powell hat aber jetzt betont, dass die Wachstumsrisiken und die Arbeitsmarktschwäche zunehmend den Vorrang haben. Ziel bleibt aber mittelfristig auch die Rückkehr zu einer niedrigen Inflation. Laut der aktuellen Planung der Zentralbank sollen noch bis zu 2 weitere Zinssenkungen in diesem Jahr folgen, sofern sich kein starker Konjunkturaufschwung oder eine überraschend kräftige Inflation einstellt. Die Prognose der Fed zeigt, dass eine knappe Mehrheit im Führungsgremium für weitere Zinsschritte plädiert. Die Märkte reagierten aber unterschiedlich. Der Dow Jones stieg um 0,6%, während Nasdaq und S&P 500 im Minus schlossen. Die Anleger hatten einfach auf mehr Signale gehofft, dass es dieses Jahr auf jeden Fall noch 2 Senkungen gibt. Also insgesamt kann man sagen, es gab keine Überraschungen, aber auch weiter keine wirkliche Planungssicherheit, Gabor.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein Stück deutsch-deutscher Markengeschichte sang- und klanglos verschwunden ist. Die Seife mit dem schlichten Namen Fahr ist aus den Regalen verschwunden. Nach über 70 Jahren ist das duftende Seifenstück einfach weg, nicht mehr erhältlich. Neuausrichtung des Sortiments, heißt es bei Henkel. Neuausrichtung auf wachstums- und margenstarke Produkte. Das ist die Seife Fahr schon lange nicht mehr gewesen. Der Name bleibt noch, auf den Shampoos zum Beispiel, aber die feste Seife, die ist jetzt verschwunden. Das sorgt deswegen für Aufsehen, nicht wegen der Seife selbst, sondern wegen der Nostalgie, mit der diese Marke aufgeladen ist. 1954 kam Fahr auf den Markt. Es gehörte damals zum deutschen Wirtschaftswunder dazu, dieses Stück Seife nicht nur zu kennen, sondern zu besitzen. Für damalige Verhältnisse gab es eine sehr freche Werbekampagne in den 70ern. Man sah eine Frau unter der Dusche, und so schaffte man es seitens des Henkel-Konzerns, das Thema Seife mit einem Hauch von Exotik und Sinnlichkeit zu umgeben.
So ist die frische Fahrt. Sie hat die wilde Frische von Limonen. Wenn der Ozean nicht zu Ihnen kommt, holen Sie ihn doch mit der wilden Frische der marmorierten Fahrt.
Die Seife sorgte für deutsch-deutsche Beglückung, denn viele Westpakete, die wir Westbürger damals in die DDR geschickt haben, enthielten neben der Jeans und dem Kaffee oft eben ein Stück Fahrseife. So gut roch der Kapitalismus drüben im Westen. Das wollten wir unseren Brüdern und Schwestern zeigen. Naja, die DDR ist verschwunden und jetzt die Fahrseife hinterher. Oder wie der Volksmund sagt, die Erinnerung malt mit goldenem Pinsel.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass das erste Instrument von Jimi Hendrix keine Gitarre war, sondern eine Mundharmonika. Doch seine wahre Liebe galt der Gitarre. Da er sich keine selbst leisten konnte, stammte seine erste, eine kaputte Ukulele, vom Müll. Aber Hendrix verwandelte Trash in Treasure und übte voller Leidenschaft. Zum Beispiel mit den Songs von Elvis Presley. You ain't nothing but a hound. Sein Weg war nicht einfach. Nach dem Tod seiner Mutter, einem Schulverweis, Ärger mit der Polizei, stand er vor der Wahl. Gefängnis oder Militär. Natürlich entschied er sich für Letzteres, wurde dort allerdings wegen allerlei Respektlosigkeiten vorzeitig entlassen. Und dabei lernte er Billy Cox kennen, der ihn in die Musikszene von Nashville einführte. Bald spielte Hendrix in den Bands von Little Richard, Tina Turner und den Isley Brothers. Der junge Hendrix wollte mehr, und zwar sein eigenes Repertoire. Also ging er nach New York, probierte in den Clubs seine Songs und beim Auftritt im Cheetah Club entdeckte die Ex-Frau von Keith Richards, Linda, den jungen Hendrix und machte die damaligen Rolling Stones Manager auf ihn aufmerksam. Sein Durchbruch kam in Woodstock, wo er die amerikanische Nationalhymne eigenwillig neu auf jeden Fall interpretierte. Die legendäre, zerfetzte Version der Nationalhymne gilt bis heute als musikalisches Zeitdokument der wilden 60er Jahre. Eine Mischung aus Stolz, Schmerz, Protest, Hoffnung und ein weiterer Beweis für Hendrix' radikalen Stil, der sein Genre für immer verändert hat. Er spielte wie ein Teufel, übrigens auch mit der Zunge. Sein Ruhm währte kurz, mit nur 27 Jahren starb Jimi Hendrix. Rotwein, Schlaftabletten und Härteres. Am heutigen Datum, im Jahr 1970, endete dieses Leben. Wir ehren ihn heute Morgen mit dem Song, der ihn unsterblich macht. Hey! Ich wünsche Ihnen einen gefühlvollen Start in diesem neuen Tag. Und morgen begrüßt Sie aus diesem Studio, von diesem Mikrofon, meine Kollegin Chelsea Speaker. Bleiben Sie mir, bleiben Sie ihr gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.